Willkommen beim Weltfunk. Heute seit langem mal wieder mit einer Sendung der Ulmer und Neu-Ulmer Ingenieure ohne Grenzen. Am Mikrofon im Studio ist Britta Emmermacher. Guten Abend. Unsere letzte Sendung ist schon ein wenig her. Um Februar hatten wir uns das erste Mal mit dem großen Stichwort Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Wie ist es machbar oder schaffbar, dass Projekte in Ländern des Südens dauerhaft bestehen können und eine gewollte Veränderung und Lösung ihrer Probleme für die Menschen vor Ort darstellen kann? Damals drehte sich alles um die Technik. Wir hatten die angepasste Technologie, Appropriate Technology, als Thema. Die Technologie ist wichtig, klar, aber darum dreht sich nur ein kleiner Teil in unseren Projekten. Die Technik muss auf die Bedürfnisse der Menschen und die Gegebenheiten vor Ort angepasst sein. Das klingt zunächst logisch, ist im Nachhinein eine der schwierigeren Fragen. Denn woher wissen wir, welche Bedürfnisse vor Ort bestehen? Wie bekommt man jetzt Antworten auf diese Frage, beziehungsweise wie sollte man überhaupt fragen? Darum wird es heute gehen. Welche Methoden kann man einsetzen, um das herauszufinden? Und können diese Methoden eigentlich noch mehr als nur Daten erheben? Die technische Entwicklungszusammenarbeit ist immer ein Versuch, Menschen in weniger technisch fortgeschrittenen Ländern bei der Lösung ihrer technischen Probleme zu unterstützen. Wenn der Blick jedoch nur auf die Technik allein gerichtet ist, können Projekte leicht an sozialen, kulturellen oder ökologischen Faktoren scheitern, die vorab nicht bedacht worden sind. Um diesem Problem gerecht zu werden, wurden die Methoden der partizipativen ländlichen Datenerhebung entwickelt. Participatory Rural Appraisal auf Englisch. Participatory oder partizipativ bedeutet im Sinne von gemeinsam mit den Menschen vor Ort, anstatt nur für sie oder nur mit Hilfe von ihnen. Rural heißt zwar übersetzt ländlich, meint jedoch auch städtisch und Appraisal steht für Datenerhebung. Also die partizipative ländliche Datenerhebung. Aber PRA, so die Abkürzung für Participatory Rural Appraisal, kann noch mehr als nur Daten zu erheben. Die Methoden ermöglichen Menschen vor Ort, aktiv an ihren eigenen Projekten teilzuhaben. Das heißt, mitmachen, entscheiden, Verantwortung übernehmen, bis hin zur Selbstbestimmung. Heute in der Sendung geht es genau um dies. Mit den PRA-Methoden, richtig im Feld angewendet, hat man nicht nur viele wertvolle Datensätze, sondern mit den Begünstigten eine Orts- und Situationsanalyse durchgeführt. Man kennt die Gegebenheiten vor Ort besser und vor allem weiß man wirklich, was benötigt wird. Darüber hinaus weiß man jetzt auch, wer wirklich die Fäden in der Hand hält und wessen Meinung am meisten zählt. Im besten Fall sind die Menschen vor Ort mithilfe der PRA-Methoden motiviert, aus dem Projekt ihr Projekt zu machen. Warum ist es wichtig, technische Entwicklungszusammenarbeit mit den Menschen vor Ort gemeinsam zu gestalten? Darum geht es gerade und heute in unserer Sendung auf Radio Free FM. In Entwicklungsprojekten besteht grundsätzlich die Gefahr, an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort vorbeizuplanen. Beispiele aus den letzten 10, 20 Jahren kennt man. Fabriken, die leer stehen, Maschinen, welche kaputt herumstehen, Gebäude, die verfallen, weil niemand für die Wartung und Reparatur verantwortlich ist, Solaranlagen, die gestohlen sind, Projekte, die sabotiert werden oder Nilpferde, die alle Tomaten aufessen. Eine Methodik aus der Ethnologie, die heutzutage in der Entwicklungszusammenarbeit Anklang findet, um genau dies zu verhindern, nennt man Participatory Rural Appraisal, was in etwa partizipative ländliche Datenerhebung bedeutet. PRA verschafft den Meinungen und Erfahrungen der Betroffenen Gehör. Aber mehr dazu jetzt von unserer Expertin für PRA, Senana Lucia Brugger. Ein Hinweis noch, wir haben das Telefoninterview im Folgenden vor der Sendung aufgezeichnet.
Guten Abend, ich begrüße jetzt am Telefon aus Hamburg zugeschaltet Senana Brugger. Senana, du bist die Expertin für PRA im Verein Ingenieure ohne Grenzen. Du selbst bist aber gar keine Ingenieurin, sondern Ethnologin und Informatikerin. Wie passt das jetzt zu den Ingenieuren?
Genau, ich bin Ethnologin und Informatikerin und hatte vor langer, langer Zeit, 2006, ein Projekt angefangen in Panama. Das haben wir unter Freunden, es ist uns zugelaufen, unter Freunden gemanagt. Und als wir dann Ingenieure brauchten, sind wir bei Ingenieure ohne Grenzen angekommen. Und so bin ich dann quasi übergelaufen. Und habe dann festgestellt, Ingenieure ohne Grenzen braucht nicht nur Ingenieure, sondern im Gegenteil, da es fast nur aus Ingenieuren besteht, sind ein paar Nicht-Ingenieure für all die anderen Jobs, die liegen bleiben und nicht nur technische Expertise erfordern, ziemlich hilfreich. Und habe mir dann meine Nische gesucht, eben als Ethnografin, und mache seither Workshops, die Projektdurchführende dabei unterstützen, ethnografische Methoden bei der Erkundung und bei der Evaluation anzuwenden. Also die gehen ins Feld, gucken sich an, was die Menschen brauchen, wie sie ticken, kriegen ein bisschen Hilfestellung und können dadurch dann ihre technischen Projekte mit etwas weniger sozialer Reibungsverlust durchführen. Und ich bin Teil der Kompetenzgruppe Interkulturelle Kommunikation und Ethnographie. Unschätzbare Arbeit leistete auch Herr Stefan Petersen, der seinen bewährten interkulturellen Workshop für Ingenieure gibt, damit die in Sendung auch mit weniger interkulturellen Problemen im Feld konfrontiert sind. Ja, so. Und neben den technischen Kompetenzgruppen sind wir also die einzig nicht technische Kompetenzgruppe zurzeit und unterstützen die Damen und Herren im Feld bestmöglich.
Nun hatten wir in unserer ersten Sendung im Februar diesen Jahres im Weltfunk darüber gesprochen, was Appropriate Technology, also die angepasste Technologie, ist und warum wir sie im Feld anwenden. Damals aber schon angekündigt, dass Technik oder Technologie einen vergleichsweise geringen Prozentsatz in unserer Arbeit ausmacht. Es geht viel um soziale Komponenten, Beziehungen in den Gemeinden vor Ort zu erkennen, zu schauen, wie sind die Menschen vor Ort organisiert. Und das ist nicht immer einfach, das gleich zu erkennen. Es gibt dafür Hilfsmittel, um ein Verständnis auch dafür zu entwickeln, auch um Gemeinden vor Ort zu mobilisieren, ein gemeinsames Projekt im Prinzip zu schaffen. Diese Komponenten oder diese Methoden heißen PRA. Du bist die Expertin dafür und wirst sicher auch gleich nochmal erklären, was PRA-Methoden sind. Deiner Meinung nach aber, inwieweit konnte der Verein davon bisher profitieren?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel in den vergangenen Gesprächen über die konkrete Projektarbeit geschrieben wurde. Fakt ist ja, Ingenieure ohne Grenzen ist eine Freiwilligenorganisation und bleibt ziemlich kurz im Feld. Also die Projekte laufen so ab, dass jemand hat eine Idee, oft durch private Kontakte. Dann fährt eine Erkundung runter und das kann zwischen 2 Wochen und einem halben Jahr sein, aber es sind halt oft auch 2 bis 4 Wochen. Dann mit diesen Daten wird die Durchführung geplant und die dauert auch wieder 2 Wochen bis ein halbes Jahr in den besseren Fällen. Die Halbjahressachen sind oft Studierende, die einfach eine Studienarbeit dort schreiben oder die Zeit haben, ein Auslandssemester zu machen. Und das ist einfach unglaublich wenig Zeit. Man schaue sich an, andere Organisationen wie Peace Corps schicken ihre Leute 3 Jahre hin, um ähnliche Projekte voranzutreiben. Die haben ganz andere Dimensionen, wie sie sich in eine Gemeinschaft einfügen können, wie sie Beziehungen knüpfen können, wie sie die Leute organisieren. Ingenieure ohne Grenzen macht das ganz stark über die Partnerorganisation, aber die muss man auch erstmal finden. Und die Methoden des PRA, des Participatory Rural Appraisal, dem partizipativen ländlichen Datenerheben, wurden entwickelt, um Entwicklungsprojekte besser durchzuführen. Das heißt, sie sagen zu der Bevölkerung, das ist euer Projekt, bestenfalls unser Projekt. Ihr müsst damit leben, ihr müsst uns von vorne bis hinten durchführen. Wir stehen hier nur hilfreich in der Gegend rum. Und die Methoden sind so Sachen wie, man bastelt einen Flowchart mit Kärtchen und fragt die Leute, was sind eurer Meinung nach Ursachen für dieses Problem? Und man fragt sie alle. Oder man zeichnet eine Karte des Geländes auf dem Boden, um erstmal ein Bild zu bekommen, wer wohnt da. Oder um ein Bild zu bekommen, wie ist das Problem verteilt? Wie könnte man die Lösungen aufzeigen? Und so denken alle mit. Eine schöne Aussage von dem Projekt, das ich gerade evaluiert habe in Nicaragua, von der Verantwortlichen war, niemand kann für eine Gemeinde denken. Und das ist der Kern und der Grundsatz der PRA-Methoden. Und was wir ganz stark versuchen, ist diese Denkweise, niemand kann für eine Gemeinde denken, in den Projektdurchführenden zu verankern. Die Methoden kann man anwenden oder nicht, die sind fast schon Beiwerk, wenn man diese Denkweise verinnerlicht. Und es gibt viele erfolgreiche Projekte in den letzten Jahren und ich möchte mir gerne einbilden, es hat auch mit PRA zu tun. Natürlich sind es auch einfach fähige Ingenieure und Ingenieurinnen, die entsendet werden. Und unsere Methoden sind natürlich nur ein kleiner Teil der gesamten Projektarbeit.
Darf man also kurz zusammengefasst sagen, dass PRA-Methoden dazu dienen, beispielsweise die Informationen, die man mittels Interview, also klassisches Frage-Antwort-Spiel in der Gemeindeversammlung erfährt, von der anderen Seite aus nochmal zu beleuchten, beziehungsweise nochmal eine andere Sicht auf diese Antworten zu finden?
Ja, auch. PRA-Methoden sind am besten dafür geeignet, Antworten auf Fragen zu finden, von denen man noch nicht wusste, dass man sie hätte stellen sollen. Also sie erlauben den Antwortenden mehr zu sagen, als sie eigentlich wissen. Ich komme ja, wie gesagt, aus der Ethnologie und aus der Informatik. Und die Kombi ist gar nicht so schräg, das ist Mensch-Computer-Interaktion. Das ist Software-Design. Und ich habe festgestellt, das ist unserem Erforschen von Entwicklungsprojekten sehr, sehr ähnlich und hat auch zu ähnlichen Methoden geführt. Jeder kennt das, wenn man ein neues technisches Gerät bekommt, dann weiß man oft vorher nicht, dass man es gewollt hat. Also man hätte gar nicht formulieren können, dass man dieses Bedürfnis hatte, bevor man das Ding in der Hand hatte. Beispiel iPads. Alle haben gesagt, was soll das? Das ist doch zu groß, zu klein, das will doch kein Schwein. Jetzt laufen sie alle damit rum. Oder auch Smartphones. Und eine gute Entwicklung geht damit um, dass die technischen Experten den Lebensraum der Nutzer nicht genug kennen. Und die Nutzer aber selber die technischen Möglichkeiten nicht abschätzen können. Und beide auch schlecht ausgerüstet sind, miteinander zu reden. Und der große Schlüssel in beiden Bereichen ist das Visuelle, also visuell haptisch. Kärtchen zum Rumschieben, Bohnen, um Mengen abzuschätzen. In der Softwareentwicklung nutzt man Punkte, um den Schwierigkeitsgrad und die Zeitplanung für ein Softwareprojekt zu machen. Genauso im PRA nutzt man Bohnen, um zu sagen, viel oder wenig. Menschen können sehr viel besser oft mit diesem visuell haptischen und in der Gruppe Fragen beantworten, weil da andere Systeme mitarbeiten. Wie gesagt, das ist in dem Bereich Technik, neue Technik, relativ universell. Und es löst halt auch das Kommunikationsproblem zwischen Nutzern und Entwicklern.
Ich muss gestehen, ich habe leider erst von den PRA-Methoden erfahren, als ich schon im Feld war. Das war 2011. Fand es sehr schade, dass ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht alles im Gepäck mit dabei hatte. Mir hat es nämlich eine Methode sehr stark angetan und die hätte uns sicherlich auch in dem ersten Projekt sehr viel mehr geholfen, und zwar die Chapatis. Die Chapatis, die sind ja echt klasse, um Beziehungen zu erkennen oder über Beziehungen in der Gemeinde zu erfahren, die einem so natürlich nicht erzählt werden, weil man ja auch nicht direkt danach fragt. Nur habe ich mich gedacht, ja, mit einem Physikprofessor, das war jetzt zum Beispiel in unserem ersten Projekt der Hauptansprechpartner, mit dem kann ich jetzt keine Chapatis im Sand aufmalen oder in der Gaststätte auf einem Blatt Papier aufzeichnen. Und interessanterweise habt ihr dann aber im Workshop damals gesagt, ja gut, man muss das ja nicht immer aufzeichnen, man kann ja auch mit dem Material, was vor Ort dann verfügbar ist, arbeiten. Und das war jetzt zum Beispiel in einer Gaststätte oder in einer Kneipe. Halt die Bierdecke, damit kann man ja dann auch im Prinzip sagen, ja, hier befindet sich jetzt die Organisation und dann gibt es in der Gemeinde den Bürgermeister, die Lehrer, die Direktoren. Je nachdem kann man das dann alles auch auf dem Tisch, auf dem man dann gleich sein Essen serviert bekommt, auch mal darstellen. Ja, aber bevor wir jetzt zu sehr verwirren, Selana, würdest du bitte kurz nochmal erklären, was Chapatis sind oder diese Methode, was das auf sich hat damit?
Ein Chapati-Diagramm heißt deswegen so nach den runden indischen Broten, und in unserem Kulturkreis würde man eher sagen ein Pfannkuchendiagramm. Die Idee ist, dass man politische Strukturen und Beziehungsgeflechte kennen muss, weil man wissen muss, wer sind die Stakeholder, großes Wort, wer sind die Gruppen, Interessensgruppen und wie sind so die Macht- und Beziehungsgeflechte, die das Projekt auf die eine oder andere Weise beeinflussen. Egal, ob sie jetzt direkt mit dem Projekt zu tun haben oder nicht. Wenn die Nachbarn flussaufwärts in den Fluss pinkeln, dann kann man das, der Meinung der Bewohner nach, dann kann man das Flusswasser nicht verwenden. Wenn die Gruppe nebenan Anspruch auf irgendwelche Flächen erhebt, dann kann man die Flächen nicht für das Projekt nutzen, egal ob man die Gruppe jetzt kennt oder nicht. Und ein Chapati-Diagramm sagt, jede Gruppe ist ein Kreis. Deine eigene Gruppe ist erstmal ein Kreis und dann tust du mal halt einen Kreis auf den Boden auf dem Blatt Papier, die kann man zeichnen oder gerne haben wir Papierkreise schon dabei. Und dann guckst du mal, was für Gruppen gibt es noch. Und wenn die wichtig für dich sind, dann machst du sie groß. Oder überhaupt, wenn sie mächtig sind, dann machst du sie groß. Und wenn sie weniger wichtig für die sind, machst du sie kleiner. Und die Entfernung drückt aus, wie stark sie in Beziehung stehen. Man kann diese Diagramme sehr unterschiedlich zeichnen, aber im Wesentlichen macht man halt Kreise und Striche. Man kann sich das einfach so vorstellen, in einer Schule beispielsweise hat man ja Klassen als Gruppen und dann wäre jede Klasse ein Kreis. Und die Klassen, die sich kennen, zum Beispiel weil sie zusammen Unterricht haben, würden sich näher stehen. Und wenn zwei Jahrgangsstufen zusammen ein Projekt machen, würden sich die Kreise überschneiden, weil sie zusammen Entscheidungen treffen. Und wenn man jetzt sagt, die zwei stehen sich zwar nahe, aber die hassen sich, macht man halt gezackte oder sonst wie markierte Pfeile, um das auszudrücken. Und so hat man dann am Ende eine Beziehungslandschaft dastehen. Und bei Chapati-Diagrammen ist es ganz besonders interessant, wenn man die aufzeichnet, passiert was, weil dieses Wissen ist prinzipiell vorhanden, aber man weiß nicht, dass man es hatte. Und oft bei Chapatis stehen dann die Leute, die es gezeichnet haben, davor und sagen, das ist ja spannend, das habe ich ja noch nie so gesehen. Und es kommt die Beziehung, die man gerade erforscht hat, überhaupt dadurch erst in Gang. Und du sagtest ja, du würdest sowas nicht mit einem Professor machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, bunte haptische Spielchen mögen die meisten Menschen sehr, sehr, sehr gerne. Also lösungsorientierte Leute, die Interessen haben, dann haben die Sache voranzutreiben, mögen es meistens, wenn man es einmal kurz probiert hat, lieber als einfach Fragen gestellt zu kriegen, muss man natürlich im Einzelfall abchecken. Aber man könnte überrascht dadurch werden, wie sehr Menschen sich darauf einlassen.
Inwieweit würdest du sagen, hilft PRA dabei, die Menschen vor Ort besser zu verstehen und sie vielleicht mehr ins Boot zu holen, also dass es ein gemeinsames Projekt wird und nicht nur, dass wir unsere Daten vor Ort erheben, ein Projekt machen, dann wieder gehen, sondern dass es wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit ein erfolgreiches Projekt wird.
Es kommt immer wieder auf diesen Punkt zurück, den ich anfangs erwähnte, es ist euer Projekt. Die Methoden sind erstmal Methoden und die sind in sich partizipativ. Partizipativ heißt, irgendjemand hat Teil. Der Ursprungsgedanke sagt ja, es ist partizipativ im Vergleich zu einem Forscher mit einem Fragebogen und einem Papier und einem Stift, der hinkommt, seine am besten noch Multiple-Choice- oder Skalenfragen stellt und dann wegläuft mit diesen Ergebnissen, um sie zu Hause zu analysieren. Jetzt sind die Methoden so aufgebaut, dass jeder einen Stift hat, alle die Daten zusammen erheben, alle mit diesen Informationen was anfangen und die Auswertung erfolgt direkt und die Menschen, die die Informationen geben, bestimmen auch, was das denn bedeutet. Also wenn man dieses Chapati-Diagramm nimmt, ich sage, was die Kreise heißen und ich bringe meine Meinung rein, was ich finde, dass das bedeutet. Es ist nicht der Forscher, der sagt, also ich sehe da einen unterdrückten Konflikt zwischen diesen Gruppen und der ist jetzt da, sondern meine Interpretation hat mehr Gewicht. Jetzt hat das aber noch lange nichts damit zu tun, dass das Projekt auch partizipativ ist. Das heißt, nur weil man seine Informationen über diese Methoden erhebt, heißt das erstmal noch nichts. Partizipation ist ein viel gebrauchtes Wort und viele Menschen verstehen darunter, dass Leute mitarbeiten. Oder überhaupt erstmal, dass Leute informiert werden. Meinetwegen auch, dass Leute zahlen. Und jede dieser Interpretationen ist richtig, also steht, man kann das definieren, wie man möchte. Ich persönlich finde Partizipation heißt Partizipation an Entscheidungen. Und dann kann man wieder alles darauf reduzieren, zu sagen, Leute, es ist euer Projekt. Wir stehen hier hilfreich rum und ihr müsst mit den Entscheidungen leben, also müsst ihr sie auch treffen und verantworten. Und das heißt Partizipation. Und das heißt natürlich dann auch, dass wir als Techniker auch unsere Entscheidungen treffen und verantworten und zum Beispiel sagen, nee, wir als Ingenieure ohne Grenzen tragen das jetzt nicht mit, das ist nicht unsere Philosophie, das können wir euch nicht unterstützen. Oder dass wir sagen, wenn du das so umsetzt, dann verlangt die Technik aber, dass du das richtig machst und richtig heißt halt so. Das ist natürlich auch Teil von Partizipation. Aber das Wichtige ist einfach den Geist der Methoden und nicht einfach nur die Methoden alleine anzuwenden. Und das heißt dann eben Partizipation als wirkliches gleichrangiges, wir machen jetzt was gemeinsam und der Respekt vor denen dort, vor den Nutzern oder Begünstigten, als es ist ihr Leben, es ist ihr Projekt und dann gleichzeitig der Respekt vor uns. Es ist aber auch unser Projekt und unser Leben. Und dass diese Spannung und dieses Chaos, was daraus auch manchmal entsteht, auszuhalten und die Konflikte gut zu managen. Und das ist spannend. Und das gibt dann den Ingenieuren, die da rausgehen, auch Erfahrungen, die sie als Menschen sehr viel stärker machen. Also das, wir entwickeln ja nicht nur Entwicklungsländer, wir entwickeln ja vor allem auch Ingenieure.
Also zusammengefasst könnte man sagen, dass die Projektidee, die man ursprünglich im Kopf hatte, öfter umgeschmissen wird und dann nachher am Ende des Projektes vielleicht sogar etwas rauskommt, was man so nicht vorhergesehen hat?
Das sollte so sein, oder das ist jetzt, das wäre jetzt in dem Sinne kein Fehler. Das Stichwort aus dem PRA heißt ja rollende Planung. Das heißt, ich gehe erstmal hin und gucke, was geht. Also ich habe nur den Plan festzustellen, wie die Situation ist. Dann, wenn ich eine Idee habe, bilde ich mir eine Hypothese und probiere mal was aus. Aber ich plane nicht alles von vorne bis hinten durch. Und dann, wenn ich den ersten Versuch gemacht habe, dann gucke ich, wie das geklappt hat, und dann mache ich das nächste, soweit das möglich ist. In der Softwareentwicklung, wieder mal, gibt es ähnliche Prinzipien der Sachen mit Prototypen. Richte dich darauf ein, dass du einen wegschmeißt. Du wirst es tun. Wenn du dich darauf einstellst, dann kannst du wenig Kosten und viel Nutzen draus kriegen. Und das meine ich ja auch, das macht die große Stärke von so kleinen, flexiblen Projekten aus, dass man leicht umplanen kann. Das hat natürlich Grenzen. Wir sind dem Geldgeber und auch dem Staat gegenüber verpflichtet, bestimmte Prinzipien einzuhalten. Wir sind im Feld nicht in der Lage, jetzt autokratisch zu sagen, wir machen jetzt statt einem Solarprojekt Toiletten, sondern es gibt auch noch die Projektgruppe zu Hause. Es gibt unsere freundliche und kompetente Projektkoordination, die uns davon abhält, fröhliche Dummheiten zu begehen, weil wir sie spannend finden und Sachen erstmal prüft, weil wir gehen Risiken ein, wir benutzen Gelder und dafür müssen wir uns verantworten und dafür braucht es ein gutes Maß an schöner deutscher Planung. Und das könnte sogar in den Bereich Bürokratie grenzen, aber eine große Stärke von Ingenieure ohne Grenzen ist es, diese beiden Pole, Flexibilität, aber auch Sicherheit und Planung, wieder in einem fröhlichen Chaos gegeneinander aufzuwiegen.
Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu deinem Projekt, was du eingangs erwähnt hattest, das Projekt in Panama, wenn du noch ein bisschen mehr von deinen Erfahrungen aus dem Projekt berichten könntest, hattest du viel Zeit, warst du flexibel, ist es dir gelungen, durch PRA eine Partizipation vor Ort zu begleiten?
In dem Panama-Projekt, muss ich jetzt sagen, war es ein bisschen untypisch. Wir hatten sehr viel Zeit zur Verfügung, weil wir mehrere Ethnologen waren, die die Gemeinde schon persönlich teilweise Jahre vorher kannten. Wir haben uns 5 Monate Zeit genommen, dort ethnografische Feldforschungen gemacht. Und dabei fand dann auch das Projekt statt. Das heißt, wir hatten tiefergehende Freundschaften und das hat uns an vielen Stellen das Projekt auch gerettet. Also ich habe sehr hohen Respekt vor Leuten, die Erkundungen und Durchführungen in so 2 Wochen Zeiträumen durchziehen. Die haben dann häufig auch sehr gute Partnerorganisationen vor Ort, die das kompetent managen. Ich habe die ganze Zeit gebraucht. Also bei uns war das notwendig und wichtig und in anderen Projekten, wo weniger Zeit vorhanden war, habe ich aber festgestellt, dass PRA-Methoden diesen Prozess abkürzen. Also man kann zumindest schnell sehen, welche Projekte eh keine Chance haben. Man kann schneller Beziehungen eingehen und insgesamt alles ein wenig beschleunigen, natürlich nicht unbegrenzt. Nichts ersetzt solide Beziehungspflege und echte Freundschaften, weil ohne diese Beziehungen lassen sich gerade in solchen Ländern, wo wir oft operieren, Projekte einfach nicht durchziehen. Weil Verträge weniger gelten, weil wir können ja für nichts bezahlen. Oder sehr, sehr selten wird Leistung bezahlt. Die Leute müssen selber ihre Arbeit einbringen. Wir haben keinerlei Sanktionsmöglichkeiten. Alles, was den ganzen Laden zusammenhält, sind nur Beziehungen. Und wie jeder weiß, gute Beziehungen brauchen einfach Zeit, in der sie sich entwickeln können.
Würdest du dann sagen, dass PRA in Anführungszeichen jetzt ein Allheilmittel ist, um Projekte nachhaltig zu gestalten?
Oh, das wäre sehr schön. Derartig dreiste Aussagen würde ich mir gerne anmaßen, tue ich aber leider nicht.
Also was gilt es denn noch zu beachten?
Ich würde nie davon ausgehen, PRA ist hoffentlich so wie ich das gerne vermittle in meinen Workshops, ein Allheilmittel dafür, daran zu glauben, dass es Allheilmittel gibt.
Okay.
Die Idee, dass es das perfekte Projekt gibt, halte ich für eine Illusion. Die Idee, dass wenn das alles so einfach wäre, würde es doch gar keine Entwicklungshilfe geben, weil da wären ja alle happy. Es ist aber nicht so einfach. Und Projekte sind immer Chaos und Sachen laufen immer auf interessante Art und Weise anders als geplant. Und die Menschen, mit denen man gute Beziehungen hat, sind die Menschen, mit denen man sich am meisten streitet. Und die Gruppe ist nicht die Gruppe. Also all diese Dinge sind kategorisch nicht heilbar. PRA-Methoden helfen, ein paar vermeidbare Fehler schnell zu vermeiden. PRA-Methoden helfen, es wirklich zu unserem Projekt zu machen. Und PRA-Methoden helfen, wie gesagt, das Ganze umfassender zu sehen und Antworten auf Fragen zu finden, von denen man noch nicht wusste, dass man sie hätte stellen sollen. Sie helfen vor allem Leuten, Sachen zu sagen, von denen sie nicht wussten, dass sie sie wissen. Aber darüber hinaus ist es jetzt leider keine Zauberei. Und die Idee, dass man ein Projekt zum Erfolg führen kann, halte ich für sehr, sehr schwierig. Man kann sein Bestes geben und unter guten Umständen und mit Glück kommen dann interessante Dinge raus. Was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wird das sehr verschieden definiert, was nachhaltig heißt. Wir wünschen uns, dass wir die Leute in der von ihnen selbst gewählten Entwicklung einen Schritt weiterbringen können. Dass wir sie dabei unterstützen, Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir Kompetenzen rüberbringen, dass wir als Freunden eine helfende Hand reichen. Und ich denke mal, wenn wir uns diese bescheideneren Ziele stecken, haben wir eine hohe Chance auf einen guten Erfolg. Wenn wir versuchen, nachhaltig die Welt zu retten, klingt das zwar hübscher auf der Werbebroschüre, ist aber weniger realistisch. Insofern, wir bemühen uns darum, so nachhaltig wie möglich zu sein. PRA-Methoden unterstützen dabei, weil sie den Menschen eine Stimme geben und weil die von vornherein sagen können, was sie schon probiert haben, was sie für gute Ideen halten. Ich denke mal, ich illustriere das mal mit einer netten Geschichte aus, nicht von Ingenieure ohne Grenzen, aus der etwas älteren Entwicklungszusammenarbeit. Und zwar, ich müsste jetzt den Namen nochmal nachschlagen, das gibt es bei TED als Talk, ein italienischer Entwicklungshelfer, hat ein Projekt gemacht in den 70ern, wo sie in einer afrikanischen Gemeinde Agrarprodukte anpflanzen wollten. Und sie sagten, das ist doch wunderbares Farmland, ihr habt Probleme, ihr könnt doch hier einfach wunderbar Sachen anbauen. Okay, fangen an, graben, bauen, wächst wunderbar und nach einigen Monaten kommt plötzlich eine riesige Horde Hippos aus dem Fluss und frisst alles auf. Und die Entwicklungshelfer, die sich eben noch auf die Schultern geklopft hatten, stehen da und sagen, wieso habt ihr uns nicht erzählt, dass es hier Hippos gibt? Und die Leute sagen, ihr hattet mich gefragt und ihr wart alle so begeistert. Und dieser Entwicklungshelfer sagte nachher, als er sich umgeguckt hat, hat er festgestellt, so schlecht war sein Projekt nicht, weil wenigstens haben sie die Hippos gefüttert. Und das ist immer ein schönes, fast schon Gleichnis zum Thema Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit ist unter allen Umständen eines der schwierigsten Sachen, weil man nicht für alle Hippos planen kann. Man kann aber zumindest die ohnehin schon bekannt sind, von den Leuten einholen. Und das bringt dann schon mal ganz, ganz viele Schritte weniger, ganz, ganz viele Schritte weiter. Man macht ein paar Fehler weniger und öffnet damit den Raum, neue, interessante Fehler zu machen.
Okay, das war jetzt natürlich ein Beispiel aus der Entwicklungszusammenarbeit, was ja vielleicht einen anderen Begünstigten dann nachher als Zielgruppe gefunden hatte. Wenn wir ein positives Beispiel nehmen aus der Entwicklungszusammenarbeit, könnte man doch, oder was denkst du drüber, die Community-led Total Sanitation Projects erwähnen, oder?
Also bei Community-led Total Sanitation geht es einfach darum, die Bevölkerung zu mobilisieren und eben gerade nicht darum, Toiletten zu bauen.
Diese Community-led Total Sanitation Projekte werden ja selbst von Ingenieure ohne Grenzen nicht durchgeführt, aber du kennst dich in diesen Projekten auch gut aus. Deiner Meinung nach, warum sind diese so erfolgreich?
Community-led Total Sanitation ist ein Ansatz, der gegründet wurde von einem Entwicklungskonsultant aus Bangladesch, Kamal Kar, der gesagt hat, wir wollen nicht diese Lösung von außen, wir wollen nicht, dass uns im Wesentlichen erklärt wird, wir sind so doof zum Kacken. Wir wollen uns selbst entwickeln und er wendet dabei ein ganz einfaches Prinzip an. Jeder Mensch möchte in Würde und Hygiene leben, wenn er weiß, worum es geht. Und er wendet dann ein sehr einfaches Prinzip, geht einfach in die Gemeinden und stellt Fragen. Und er stellt diese Fragen eben auch mit PRA-Methoden. Das ist so ab, er geht in eine Gemeinde, die ein Sanitärproblem hat. Meistens heißt das, sie verrichten ihre Notdurft im Freien, Open Defecation. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann liegt es überall rum und kommt über Fliegen in die Nahrung und erzeugt Durchfallerkrankungen und auch tatsächlich sehr viele Tote. Und dann geht er erstmal hin und lässt eine Karte zeichnen von allen am Boden, wo er dann fragt, so, okay, wo sind die Straßen? Ja, wo habt ihr denn hingemacht? Und dann irgendwann, wenn man das so ein bisschen weiterfragt, ist natürlich die gesamte Karte voll mit, hier war mal jemand. Und das ist der erste Moment, wo den Leuten bewusst wird, oh, weil das ist ja etwas, wofür man sich schämt, worüber man nicht unbedingt nachdenkt. Das ist zwar prinzipiell wissbar, aber es ist nicht im Bewusstsein. Dann läuft er auch nochmal diese Karte ab und stellt den Leuten Fragen, während sie vor einem Haufen stehen, damit es ihnen wirklich bewusst wird. Er lässt ausrechnen, wie viel und so weiter und so weiter. Das ist jetzt ein unhygienisches Thema. Bis irgendwann die Gemeinde diesen Aha-Moment hat und einer aufsteht und sagt, oh mein Gott, ich brauche jetzt eine Toilette, weil er selber auf die Erkenntnis gekommen ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Krankheiten und Open Defecation, weil das liegt nicht direkt auf der Hand. Und diesen Zusammenhang hat er gefunden durch langsam Fragen. Und wenn er nämlich selber auf diese Idee gekommen ist und die gesamte Gemeinde das auch sieht und mitträgt, dann kann sich die gesamte Gemeinde formieren und als Ganzes durchsetzen, dass alle Toiletten kriegen, weil nur dann ist der Gesundheitsnutzen vorhanden. Und das ist natürlich eine schöne Methode ein schönes Beispiel dafür, wie PRA-Methoden funktionieren können, wenn man sie schlau und mit einem gewissen Ziel einsetzt.
Vielen Dank, Sinana, für das tolle Schlusswort und auch danke dafür, dass du Zeit hattest, hier für ein Telefoninterview auf Radio Free FM zur Verfügung zu stehen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder auf einen deiner Workshops vielleicht. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Ich freue mich darauf und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Wirksame Unterstützung zu geben heißt, ein Projekt zum Erfolg zu führen, wenn es die Menschen vor Ort selbstständig weiterführen können. Wichtig ist es, die richtige Technik einzusetzen und diese gilt es zu finden. Es scheint jedoch umso bedeutender, um nachhaltig zu sein, dass die Bevölkerung vor Ort hinter der Entscheidung für eine bestimmte Technologie steht. Das heißt letztlich nicht nur in den Projekten mitzumachen, sondern diese zu definieren, aktiv an Entscheidungen teilzuhaben und Verantwortung zu übernehmen. PRA, die partizipative ländliche Datenerhebung als Methode richtig eingesetzt, kann diesen Prozess unterstützen. Wir finden durch PRA Antworten auf Fragen, von denen wir nicht wussten, dass wir sie hätten stellen müssen. Das war wieder der Weltfunk auf 102,6 MHz Radio Free FM. Die Sendung gestalteten die Ingenieure ohne Grenzen aus Ulm, Neu-Ulm. Die Musik heute Abend stammte aus Mosambik, Namibia und Südafrika. Die Geschichte über den Tomatenanbau in Sambia und wie lecker die lokalen Nilpferde diese fanden, findet man, wenn man über die bekannten Suchmaschinen nach Ernesto Ciroli und Want to Help Someone Shut Up and Listen schaut. Über Fragen und Kommentare zur Sendung freuen wir uns immer. Am besten unter ulm@ingenieure-ohne-grenzen.org. Danke fürs Zuhören und bis bald.